Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt, eine weitere Special-Folge. Wir haben in diesem Halbjahr schon über gute Theologie gesprochen. Wir haben über die Toxic Church geredet. Und jetzt sind wirklich sehr, sehr viele Nachrichten auf Instagram und über E-Mail gekommen, die gesagt haben, ja, toll, dass ihr über Hillsong gesprochen habt, ist interessant, aber leider seid ihr zu wenig auf die theologischen Voraussetzungen eingegangen, die dazu führen. Ihr habt ganz viel über Institution, über Leiterschaft, über Organisation euch ausgelassen. Aber was sind eigentlich die theologischen Gründe, damit das so schief läuft, wie es da offensichtlich schief gelaufen ist? Und Manu, ich weiß, das ist ein Thema, das dich mega beschäftigt. Ja. Du hast da eine eigene Geschichte mit, nicht nur eine schlechte Geschichte, aber eine Geschichte, die dich dazu gebracht hat, viel über das nachzudenken, wann Theologie ins Übel verkehrt und Menschen Dinge glauben, die sie krank machen, die ihnen schlecht tun, die ihre Gemeinschaft auch vergiften ein Stück weit. Und ich glaube, wir nehmen jetzt mal diese Folge zum Anlass, so über theologische, vielleicht müsste man fast klassisch sagen, Irrlehren zu sprechen, die dann zu solchen kaputten Organisationen führen.
Ja, da müssen wir unbedingt drauf zurückkommen, auf diesen Häresiebegriff. Das wäre interessant, den Begriff der Irrlehre vielleicht so neu zu füllen. Eine Irrlehre ist eine Theologie, eine theologische Überzeugung, die zu toxischen Verhältnissen führt vielleicht. Also das hat mich sehr umgetrieben, wie du selbst sagst. Also
nur kleiner Fun-Fact, Manu, aber genau daraus ist ja eigentlich dieser Begriff der Irrlehre wirklich entstanden. Das war ja im Streit, also im Donatismus-Streit mit Donatus, einem ganz, ganz frommen, strengen Christen, der eigentlich von einem Inner Circle ausgegangen ist, von den wirklich Heiligen, die die Kirche repräsentieren, und den Schwachen, die das halt nicht schaffen und die dann vielleicht verdammt sind und der eine ganze Priesterkaste damit begründet hat. Und genau da taucht eben dann dieser Begriff aus dem Nizänum von der Irrlehre auf, wo man sagt, ja, da hat er sich verrannt, das teilen wir nicht, das ist nicht unser Gottesbild und nicht unser Menschenbild. Deswegen finde ich es eigentlich einen ganz passenden Begriff, auch wenn er total anachronistisch klingt.
Ja, und wenn er selbst auch eigentlich wieder zum Machtbegriff und zum Systembegriff geworden ist. Man hat quasi die Mainstream-Kirchen haben sich Aufbruchbewegungen, Reformbewegungen, alternativen Überzeugungen derart entledigt, indem man sie als Irrlehren taxiert hat und exkommuniziert und natürlich früher noch die Vertreter verfolgt hat und so. Und dann ist man die losgeworden, hat quasi das gesunde Kräfteverhältnis wieder hergestellt. Also der Begriff der Irrlehre ist selber eigentlich ein toxischer Begriff gewesen über lange Zeit der Kirchengeschichte bis hin zu den Reformierten, die sich ja der Täufer auch noch in der Zürcher Limmat entledigt haben.
Aber dann lass uns mal in die Gegenwart springen, ein bisschen aus der Zeit von Augustinus in unsere Zeit kehren. Was sind denn Punkte, von denen du sagen würdest, da habe ich toxische Theologie erlebt?
Also ich habe mir ein paar Sachen notiert und ich will einfach vorausschicken, dass mich wirklich gerade diese Frage sehr, sehr umgetrieben hat nach den Dokumentationen zu Netflix, nach diesem Spotify-Podcast und auch YouTube-Dokus und so weiter, die es gegeben hat. Inzwischen ist auch diese Dokumentation The Secrets of Hillsong erschienen, von der wir letztes Mal noch gesprochen haben. Ich habe gesagt, ja, die ist noch nicht gekommen, die habe ich noch nicht gesehen.
Die ist jetzt da.
Inzwischen haben wir es beide gesehen. Ja, genau.
Karl Lenz kommt zu Wort.
Ja, genau. Das ist eine sehr eindrückliche Dokumentation und mich hat das umgetrieben die letzten Wochen wirklich, weil ich denke, wie soll ich sagen, Toxische Systeme kann man überall haben. Die kannst du in einer politischen Partei, in einem Fußballverein, bei den Pfadfindern oder wo auch immer kannst du toxische Systeme haben. Das Spezielle oder Besondere bei Kirchen in toxischen Verhältnissen ist aber vielleicht, dass eben die Theologie auch eine Rolle spielen kann dabei. Und das hat mich sehr interessiert auch, inwiefern kann Theologie dazu beitragen, toxische Verhältnisse zu vermeiden, zu entschärfen, zu unterlaufen, und inwiefern kann sie dazu beitragen, toxische Verhältnisse sogar zu verfestigen, zu fördern, noch im Namen Gottes quasi abzusegnen und so. Das ist, worüber wir reden wollen.
Genau, aber lass uns da wirklich mal so bei diesen negativen Wirkungen bleiben und uns dann auch immer fragen, welche Rolle hat die Theologie darin? Also stabilisiert sie quasi schlechte Verhältnisse oder schafft sie sie überhaupt allererst?
Ja. Und ich habe mir einen ersten Punkt, ich habe insgesamt also so drei Beobachtungen, wo ich sagen würde, drei theologische Überzeugungen oder Patterns, die sich toxisch auswirken, meiner Beobachtung nach. Und das erste ist, eine toxische Theologie oder eine Theologie, die sich toxisch auswirkt, ist eine, die dich dazu führt, deinen eigenen Gefühlen strategisch zu misstrauen. Also mir ist da so viel, das ist mir aufgefallen, in der Hillsong-Dokumentation, auch in gewissen Online-Diskussionen, die ich geführt habe, auch Predigten aus charismatischen Freikirchen, die ich gesehen habe, wie oft Gefühle in einem negativen Zusammenhang vorkommen. So quasi, wenn ich meinen Gefühlen, einer der Pastoren hat das vor kurzem gesagt, wenn ich meinen Gefühlen vertraue, dann gerate ich völlig ins Abseits. Dann gnade mir Gott, wenn ich nach meinen Gefühlen lebe. Das ist quasi die absolute Negativfolie. Und da ist bei mir dann ganz viel hochgekommen. Ich habe mich erinnert an evangelistische Traktate, die wir zu Hunderten und Tausenden verteilt haben, in denen dieses Glaubenszüglein, diese Glaubenslokomotive abgebildet war. Vorne war eben die Lokomotive, der Glaube. Dann kam ein Wagen, das war der Wagen der Gefühle. Und dann kam, der Wagen des Verstandes natürlich. Und zuhinterst kam der Wagen der Gefühle. Und da wurde dann auch wirklich beigebracht, Christ kann man nur sein und man kann nur mit Gott leben, wenn man den Glauben quasi an die Spitze des Zuges setzt. Und dann den Verstand und erst danach die Gefühle, weil die Gefühle leiten uns in die Irre. Mhm. Und ich habe mich erinnert, wie viele Predigten ich gehört habe und wie viele Inputs und Andachten ich gelesen habe, die davor warnen, seinen eigenen Gefühlen und Intuitionen zu vertrauen. Und ich halte das für wirklich für hochproblematisch und toxisch, weil damit eigentlich, wenn Menschen, gerade junge Menschen, mit diesen Vorbehalten gegenüber ihren eigenen Gefühlen und Intuitionen aufwachsen, dann werden sie eigentlich dafür trainiert, in missbräuchlichen oder gewalttätigen Verhältnissen sich nicht zu erlauben, auf ihr Herz zu hören. Weil ihr Herz ist ja trügerisch, ihre Gefühle führen sie in die Irre. Und selbst wenn sie vielleicht die gesunden Intuitionen hätten, zu sagen, ja, das ist jetzt aber, das tut mir doch nicht gut, das ist doch ein Setting, da sollte ich raus. Das ist doch jetzt irgendwie gefährlich oder manipulativ. Dann ist ihnen beigebracht worden, ihre Intuitionen strategisch zu übersteuern im Namen Gottes. Und das finde ich zum Beispiel eine zutiefst toxische Überzeugung.
Ich vermute jetzt mal, dass der Hintergrund einer solchen Menschen- und Weltsicht in einem sehr starken Sündenbegriff liegt, oder? Also, dass man quasi sagt, na ja, du bist halt ein Mensch in einer gefallenen Schöpfung, also ein Sünder, und deswegen solltest du deinen Intuitionen und Gefühlen erst recht nicht trauen. Ist das so der Zusammenhang?
Absolut. Es ist sicher, im Hintergrund steht eine ziemlich düstere Anthropologie. Ich habe auch die Verse immer wieder gehört, was ist das, Jesaja, das Herz des Menschen ist eine Mördergrube und so, und traue deinem Herz nicht und so. Also das habe ich schon sehr stark mitgekriegt, gerade in, muss ich sagen, eigentlich paradoxerweise, gerade in pfingstlich-charismatischen Kreisen, in denen doch das Gefühl in Gottesdiensten so zelebriert wird, aber gerade da habe ich das ständig mitgekriegt, trau deinen Gefühlen nicht, die leiten dich in die Irre, nur das Wort und nur das Evangelium oder nur der Glaube sind zuverlässig, deine Gefühle gehen hoch und runter, also ich war ja auf einer charismatischen Bibelschule, da hat uns der Bibelschulleiter allen Ernstens beigebracht, dass wenn Leute uns fragen, wie geht's dir denn so, eigentlich immer zu antworten, mir geht's gut. Und zwar als Glaubensaussage, weil er sagt, im Glauben geht's uns immer gut. Wir sind ja in Christus, wir sind ja versetzt in himmlische Welten, Epheser 1, wir sind ja gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt und so weiter. Also es muss uns ja eigentlich gut gehen. Und er sagt quasi, als Proklamation des Glaubens hätten Christen eigentlich keine andere Antwort auf die Frage, wie es ihnen denn geht, als zu sagen, wunderbar.
Ja, ja, das gibt's ja auch in der Verfilmung. Da singt der Gekreuzigte "Always look on the bright side of life".
Ja, the life of Brian. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau.
Ja, aber, das, nein, aber vielleicht, ja, vielleicht wirklich nochmal ernsthaft. Ich meine, es ist ja schon ein Kennzeichen vor allem protestantischer, reformierter Theologien, den Sündenbegriff und den Sündenfall des Menschen sehr, sehr ernst zu nehmen.
Ja.
Also bis hin zur Idee, Gott ist für uns aus der Natur, aus der Kultur, aus dem Leben heraus nicht zu verstehen, nicht zu erkennen. Es kann nur im Missverständnis enden, weil wir eben gefallene Sünder sind. Unsere Vernunft ist defekt, also es ist nicht eine Vernunftskepsis jetzt genereller Art, sondern auch unsere Vernunft ist defekt, weil wir halt gefallene Kreaturen sind.
Genau.
Unsere Gefühle sind defekt, das Herz ist verstockt, etc. Das alles kommt da ja vor. Was für mich schwierig ist, und das habe ich jetzt bei dir so rausgehört, es gibt da irgendwie kein Korrektiv aus einer Spiritualität, aus dem Glauben heraus, dass ich nochmal anders diesen Fragen stellen kann. Also, ja. Wenn ich jetzt das Verhalten eines Leiters als missbräuchlich erlebe, dann müsste ich ja quasi, wenn ich ganz in diesem System bleibe, einfach sagen, ja, ja, das ist halt die Sünde, die in mir aufbegehrt und deswegen kann ich mich jetzt nicht unterordnen, ich sollte aber folgen. Aber es fehlt irgendwo der spirituelle Platz, wo das Ganze auch behandelt und ausgetragen werden kann.
Ja, ja. Und das finde ich eigentlich ganz erstaunlich, weil ja, weil es für mich gerade zu den Qualitäten auch der biblischen Überlieferungen gehört, eben ein ganzes Spektrum an Gefühlen zur Sprache zu bringen und auch positiv zu würdigen. Das ist ja gerade, was mich an den Psalmen so fasziniert, dass man da wirklich Psalmen findet, in denen Leute ihren Frust auskotzen, ihre Rachegefühle pflegen, ihre Verzweiflung zu Papier bringen und so weiter. Also da ist ein ganzes Spektrum von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, wird da abgedeckt und wird quasi positiv aufgenommen. Sonst hätten es die Gebete ja nicht in die Bibel geschafft. Also das, da eine Würdigung verschiedenster Gefühle und doch auch ein gewisses, weißt du, ein gewisses Zutrauen. Natürlich kann man sagen, natürlich können uns unsere Gefühle auch in die Irre führen. Natürlich gibt es auch irgendwo Mechanismen, auch gerade von mir aus in Zusammenhang mit Traumata und so weiter, in denen die Gefühle nicht in jedem Fall der beste Ratgeber sind und so. Natürlich. Aber ich bin jetzt gerade in seelsorgerlichen Zusammenhängen in den letzten Jahren auch immer wieder erstaunt gewesen, wie gesund die Intuitionen vieler Menschen sind.
Ja, oder und, ich glaube, das geht ja dann total über Kreuz. Also ich würde jetzt auch sagen, wenn es darum geht, ob Corona-Schutzmaßnahmen sinnvoll sind oder nicht, dann würde ich nicht allzu sehr auf dein Bauchgefühl hören. Hm. Weil Dinge, die neu sind, machen dir Angst. Vielleicht bist du in einer Kultur aufgewachsen, wo man staatsskeptisch ist. Vielleicht schleppst du da Sorgen mit dir, die du eigentlich nicht haben solltest. Da hilft es, vernünftig halt zu sein. Hm. Aber es ist dann auch nicht der Glaube, der da weiterhilft. Da ist es quasi die Vernunft, die vielleicht über das Gefühl gestellt werden sollte. Ja. Oder wenn wir Studien lesen und sicherstellen wollen, dass sie nicht nur das immer wieder bestärken, was wir eh schon immer geglaubt haben, dann hilft es eben vernünftig, an die Sache ranzugehen. Und ich glaube, Vernunft ist ein guter Ratgeber, um das, was wir fühlen, manchmal auch zu korrigieren und zu verändern. Vernunft. Aber jetzt der Glaube, quasi als die Lokomotive zu nehmen, die Vernunft und Gefühl hinter sich herschleppt, finde ich halt sehr gefährlich. Weil der Glaube ist ja, so wie ich ihn mindestens verstehe, nicht ein Glaube an etwas. Also nicht ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Sätzen oder Geschichten oder Aussagen, sondern das ist ja ein tiefstes Verankertsein. Oder? Und wenn das jetzt quasi der Treibstoff wäre, mit dem der Zug fährt oder mit dem das Ding in Bewegung kommt, dann wäre ich ja sogar einverstanden, dann fände ich das ja schön. Das Problem ist nur, das kann nicht die Vernunft oder das Gefühl hinter sich herziehen, sondern es ist quasi das, was Vernunft und Gefühl antreibt und am Leben hält, oder?
Ja, eben, ich hätte eben auch gesagt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, muss man sagen, die ganze Grafik ist für den Arsch. Weil ich kann doch die Vernunft, den Verstand nicht einmal theoretisch von meinem Glauben abziehen. Nein, und ich kann doch die Gefühle nicht von meinem Glauben abziehen. Genau. Meine ganze Glaubensbiografie ist doch völlig verwoben mit einer Seite, mit Gedanken, die ich gehegt habe, Büchern, die ich gelesen habe, Erkenntnissen, die ich gewonnen habe, und mit, natürlich mit emotionalen Erfahrungen, mit Begegnungen, mit Enttäuschungen und Überraschungen und so weiter. Das ist doch eine riesige, das ist ein Konglomerat der Glaube. Es gibt doch keinen Glauben abzüglich von Verstand und Gefühlen. Genau. Also das ist, die ganze Idee ist eigentlich für den Arsch. Das lässt sich gar nicht leben.
Das Problem ist auch, Glaube wird dann verantwortungslos. Er wird komplett amoralisch.
Ja.
Und dann, wenn ich das halt glaube, dann ist das halt dann so. Und da finde ich, ist mindestens die neutestamentliche Idee, die Jesus zugeschrieben wird, schon sehr viel radikaler. Also dieser Satz, was ihr binden werdet auf Erden, ist gebunden im Himmel, und was ihr löst auf Erden, ist gelöst im Himmel, ist zunächst mal eine riesige Übertragung von Verantwortung. Also das, was du hier tust, hat Konsequenzen, nicht ob du in den Himmel kommst, sondern wie das Himmelreich ist. Mhm. Oder? Und das, was du hier nicht tust, hat auch Konsequenzen für das, wie das Himmelreich ist. Das ist bei aller Zurückhaltung, die man gegenüber dem Menschen haben kann, der auch ein krummes Holz sein mag, der auch korrumpiert sein mag durch das, was man im christlichen Glauben Sünde nennt, ja dann doch eine ungeheure Verantwortung, die dem Menschen zukommt. Und die nimmt er natürlich wahr, indem er auch auf sein Herz hört und auch vernünftig über das nachdenkt, was in der Welt passiert und was er tun soll.
Ja, exakt. Da würde ich jetzt lieber noch das Doppelgebot der Liebe zitieren, in dem Jesus auf eine sehr viel, finde ich, stimmigere und auch vom hebräischen Denken her viel besser abgedeckte Weise sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Und dann kommen ja diese anthropologischen Grundbegriffe mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit all deinen Kräften, wie es an einer anderen Übersetzung heißt, dann da kommen ja, das ist quasi integraler Bestandteil der Gottesbeziehung. Genau. Das finde ich sogar dann wieder sehr inspirierend, Gott zu lieben mit dem Herzen, da sind Gefühle mit drin, da ist aber eben der Verstand und das Denken auch mit drin. Wie soll ich glauben ohne Denken? Das ist ja.
Und die ganze Theologie ist ja letztendlich ein großes Nachdenken über das, was man glaubt, und versteht sich hoffentlich selbst als Gottesdienst und nicht als irgendein Gericht über Gott.
Oder? Ja. Und da liegt jetzt der nächste Hund begraben. Das ist ein zweiter Punkt, den ich mir notiert habe, auch wirklich aus persönlicher Erfahrung, wo ich sagen muss, da wird mit theologischen Gründen werden toxische Verhältnisse verfestigt, nämlich eine Theologie, die nicht nur dazu anleitet, den eigenen Gefühlen zu misstrauen, sondern die auch dazu anleitet, dem Verstand, dem eigenen Verstand zu misstrauen und gerade jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse zu verdächtigen. Das das ist schon, ehrlich gesagt, jetzt in meiner evangelikalen Sozialisierung war das früher schon stark ausgeprägt, so eine, also eine Theologiefeindlichkeit sowieso, also im Theologiestudium ist der sicherste Weg, seinen Glauben zu verlieren, aber auch ein richtiger Anti-Intellektualismus dann besonders in Pfingst- und charismatischen Kreisen ist mir das oft entgegengekommen. Also so wirklich eine Geringschätzung gegenüber Wissenschaft, natürlich auch auf dem Hintergrund eines sehr wörtlichen Bibelverständnisses, wo man gesagt hat, ja, also wenn du Christ bist, bist du ja sowieso irgendwie in Fundamentalopposition zur Wissenschaft, weil Evolutionstheorie und so weiter, weil historische Datierungsmethoden und so weiter, geht ja alles nicht auf, wenn die Erde 6000 Jahre alt ist und in 7 Tagen gemacht wurde und ja, da noch die Sintflut hat Platz finden müssen und so. Logisch geht das nicht auf, also bin ich schon sehr früh und in charismatischen Kreisen wirklich noch sehr zugespitzt mit einem ganz starken antiwissenschaftlichen und theologiefeindlichen Impuls aufgewachsen. Und auch mit dieser, mit diesem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber dem Verstand. Also da wurden ja auch, da gibt's ja dann auch Bibelstellen, die man zitieren kann. Ja. Vertraue auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand und so. Gibt's einige Propheten, die das, man könnte das kontextualisieren und dann lässt sich das nicht mehr so missbrauchen, aber die das auf, so auf den Punkt bringen und das wurde gern zitiert im Sinne von, also dann charismatischerseits auch ganz pointiert im Sinne von, du musst der Wirklichkeit, der wahrgenommenen Wirklichkeit musst du die Wirklichkeit des Wortes Gottes entgegensetzen. Also bis hin zu dem Punkt, wenn du zum Arzt gehst und die Diagnose Krebs bekommst, dann darfst du diese Diagnose nicht annehmen. Dann darfst du das auch nicht aussprechen. Auch wenn dann deine Frau oder deine Angehörigen fragt, wie ging's beim Arzt, darfst du nicht sagen, ich habe Krebs, sondern du musst quasi deine Gesundheit proklamieren, denn es heißt geschrieben, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das musst du, du musst die Realität des Wortes Gottes, die ist stärker als die wahrgenommene Wirklichkeit der Welt, die musst du gegen den Anschein und gegen alles, was dir dein Verstand und deine Wahrnehmung sagt, stark machen. Und das, ich habe das wirklich, also das ist jetzt, jetzt kommen dann wieder Leute und sagen vielleicht, das ist zu grob geschnitzt. Ich sage nicht, alle pfingstlich-charismatischen Gemeinden funktionieren so, aber ich habe das zigmal selber erlebt, dass ich das Gefühl hatte, zum Beispiel in der Bibelschule, irgendwie morgens aufgewacht, so ein bisschen kränklich, so ein bisschen, ach, Temperatur, so glasige Augen, ja, irgendwie, ach, ja. Und dann fragen Leute, du, ist irgendwas? Und ich sage, ja, ich glaube, ich werde krank. Sprich das ja nicht aus! Sprich das ja nicht aus! Das ist ein Glaubensbekenntnis. Wenn du das sagst, dann wirst du auch krank. Du musst sagen, ich bin gesund im Namen Gottes und so. Also da, das habe ich live erlebt, wie man mir so über den Mund gefahren ist.
Aber was machen solche Menschen, wenn sie im Sterbebett sind? Ich bin lebendig, ich sprühe vor Lebenskraft.
Das ist tatsächlich.
Aber die sterben ja alle irgendwann.
Ja, ich weiß, und man könnte da wirklich auch irgendwie drüber schmunzeln, weil man sagt.
Nein, ich meine es wirklich nicht flapsig und witzig.
Ja, ja, aber irgendwann zerbricht das.
Alle von ihnen haben die Erfahrung gemacht, dass andere aus ihrer Gemeinde schon gestorben sind. Und wenn sie nicht verrückt sind, wissen sie, dass sie selbst auch sterben werden. Wie gehen sie damit um?
Ja, also ich habe eine Geschichte erlebt einer guten Freundin, die in sehr jungen Jahren mit einem Krebs diagnostiziert wurde, ganz aggressive Form des Krebses, die ist innerhalb von 7 Wochen ist die im Spital gelandet, ohne irgendeine Heilungsaussicht. Und da muss ich dann muss ich beides sagen. Zum einen haben Leute aus charismatischen Kreisen sind ihr unglaublich beigestanden, haben mit ihr wirklich Tag und Nacht verbracht, haben da gebetet. Leute haben im Andachtsraum der Kirche haben die 24-Stunden-Gebet organisiert. Riesen-Commitment. Das ist das eine, was man nicht vergessen darf. Die waren auch so, ein Stück weit waren sie auch die Freunde, die irgendwie Hiob vielleicht gebraucht hat und gehabt hat oder so. Aber es war dann schon auch so, dass sie darauf geachtet haben, in diesem Spitalzimmer eine Atmosphäre des Glaubens und der Zukunftserwartung aufrechtzuerhalten und diese Frau erfolgreich bis zu ihrem Tod davon abzuhalten, sich mit ihrem Sterben auseinanderzusetzen. Sie hat sich keinen Gedanken gemacht, was mit ihren Sachen passieren soll, wie ihre Beerdigung aussehen soll. Man konnte über all das eigentlich nicht mit ihr sprechen, weil alle Leute, auch Freunde von mir, die sie auch gekannt haben, besucht haben und mit ihr versucht haben, darüber zu sprechen, wurden buchstäblich aus dem Zimmer gewiesen als Botschafter des Unglaubens, die quasi gegen die Wahrheit Gottes mit einer weltlichen Diagnose die Atmosphäre des Glaubens zerstören. Also das ist schon dann... ich sage jetzt mal, das hat ganz tragische Konsequenzen gehabt da, dass diese Person sich nie mit der völlig offensichtlichen Wirklichkeit auseinandersetzen konnte, dass sie bald sterben wird, weil man ihr gegen allen Anschein und gegen jede Vernunft eingeredet hat, du wirst gesund und ein anderer Gedanke hat gar keinen Platz.
Oder wir haben ja mal gestartet so mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich glaube tatsächlich, dass es sich sehr oft um das Thema Gesundheit und Krankheit dreht. Ja. Wenn es praktisch wird. Das ist mir auch total eingefallen bei dieser Doku in vier Teilen, die ich über Hillsong geschaut habe, wo Carl Lentz in diesem vierten Teil dann nochmal ausführlich zu Wort kommt und sagt, hey, manchmal, wenn du krank bist, und er meint damit eine psychische Krankheit, die er hat, dann brauchst du wirklich Hilfe. Und dann solltest du wirklich diese Hilfe bekommen. Mhm. Und das ist nochmal was anderes, als Menschen beten für dich. Das ist schon auch schön. Aber es gibt manchmal Dinge, wo du wirklich Hilfe brauchst. Ja. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr der Spiritualisierung von Leid. Mhm. Man kennt das nicht nur aus dem Christentum. Es gibt es auf eine ganz andere dumme Art und Weise immer wieder bei Impfgegnern, dass sie das Gefühl haben, wenn jemand die Pocken wirklich hatte, dann ist der viel gesünder danach, als wenn er nur dagegen geimpft worden ist und der macht einen Reifeprozess durch, indem er Masern oder Pocken oder weiß nicht was hat. Es ist natürlich alles Unsinn. Aber es ist so eine Rudolf Steiner jünger Lehre, die sich da irgendwie auch gehalten hat, oder? Der totale Quatsch. Und ich glaube aber, dass das gerade im Fall von psychischen Erkrankungen in einem charismatischen Christentum immer wieder durchschlagen kann, dass man sagt, ja was, Depression. Es ist jetzt eine Prüfung und daran kannst du jetzt wachsen. Und hoffentlich machst du deine Lernfortschritte und wir begleiten dich, aber... Und das ist ja dann quasi immer der Preis, der dafür gezahlt wird. Es ist eben nicht einfach eine Krankheit, die scheiße ist und die lieber nicht sein sollte, sondern es ist ein Lernprozess.
Ja, ja.
Aber gerade der Kranke kann diesen Prozess oft nicht als Lernprozess verstehen. Und das ist nicht nur Teil der Krankheit, sondern es ist Teil der Wirklichkeit, die diese Person erlebt.
Ja, und es ist ja noch nicht einmal ein gesunder Lernprozess, wenn man sich der Realität dieser Welt und der Realität einer Krankheit noch nicht einmal zu stellen bereit ist. Oder wenn man quasi das ausgeredet kriegt, wirklich im Sinne von, was interessiert dich, was deine Augen sehen? Du hast doch die Wahrheit der Bibel und du proklamierst die gegen allen Anschein. Ich glaube, das ist wirklich, also, und ich habe das wirklich bei Leuten auch beobachtet, dass es zu einer geradezu sektiererischen und krankhaften Wirklichkeitsverleugnung kommen kann im Namen eines solchen Christentums. Und das finde ich auch wieder, das erstaunt mich dann immer wieder, das ist auch wieder wirklich total gegen den Strich gebürstet, gegen alles, was uns in biblischen Überlieferungen entgegenkommt. Das ist ja gerade, was ich liebe an vielen biblischen Berichten, dieser Realismus, diese völlige Ungeschminktheit, festzustellen, was war und so. Auch ungeschminkt zu sagen, das war, was scheiße war und was nicht, eben wieder bis hin zu den Psalmen, die überhaupt nicht zurückhalten.
stell dir mal vor, Jesus wird gekreuzigt, hängt am Kreuz und sagt, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt irgend so ein Hippie-Charismatiker und sagt, nein, das ist der falsche Glaubenssatz.
Ja, das darfst du nie. Na, wenn du das aussprichst, dann verlässt er dich wirklich. Ja.
Nein, aber jetzt ja. Noch mal ernst zu den theologischen Gründen, oder? Ja. An so einem Ort zu landen. Wir haben ja beim ersten Teil haben wir gesagt, naja, das geht auf einen starken Sündenbegriff zurück, ja. Der da gefunden wird. Jetzt bei diesem zweiten Ding, das du schilderst, also diese Skepsis gegenüber Wirklichkeitswahrnehmung, gegenüber Vernunft, gegenüber Wissenschaft und gegenüber Medizin, würde ich schon sagen, das geht letztendlich eigentlich auf eine Verteidigungshaltung zurück, die man einnimmt aufgrund eines krassen Schriftfundamentalismus. Ja.
Habe ich auch das Gefühl, ich bin auch mit dieser Haltung zu Wissenschaften aufgewachsen. Quasi Wissenschaften sind grundsätzlich zu misstrauen, es sei denn, sie bestätigen, was die Bibel sagt. Da wurde dann, das war so ein bisschen paradox.
Also wenn sie die Arche Noah ausgraben würden, dann wäre das mal gute Archäologie, oder?
Exakt. Ich bin aufgewachsen mit diesen Dokumentarfilmen und so und Francis Schäfer und weiß ich was für die Apologeten der 70er und 80er Jahren. Die dann gezeigt haben, dass man jetzt in den Gesteinsschichten eben ganz einzigartige Funde gemacht hat, die eben die Sintflut tatsächlich beweisen.
Und die werden aber alle verschwiegen.
Ja, und dann war man dann ganz wissenschaftsgläubig und hat gesagt, ja, die Wissenschaft hat's ja eigentlich bewiesen, aber wenn die Wissenschaft nicht die biblischen, die eigene wörtliche Bibellektüre bestätigt, dann war man sehr wissenschaftsskeptisch. Ja.
Manu, du hast gesagt, das sind drei Punkte. Was ist der dritte Punkt?
Der dritte ist vielleicht, das ist vielleicht der, finde ich, der wichtigste oder gefährlichste Punkt. Ich würde sagen, toxisch ist eine Theologie, wenn sie dir beibringt, geistlichen Autoritäten kompromisslos zu folgen. Und das habe ich natürlich auch zur Genüge erlebt. Das Thema Leiterschaft überhaupt ist gerade in pfingstlich-charismatischen Gemeinden extrem geistlich aufgeladen. Und ich muss jetzt hier vielleicht auch noch eine Differenz einziehen, die ich in der Folge zu Toxic Church, in diesem Special vor einigen Wochen, nicht gemacht habe. Da habe ich ja Freikirchen auch als ausgesprochen basisdemokratische, vereinsmäßig organisierte Einheiten verteidigt. Und ich stehe auch dazu, ich habe Freikirchen, die konservative, traditionelle Freikirchen tatsächlich so erlebt. Also wirklich, der Pastor ist so weit, weit weg von einem allein herrschenden, autoritativen Führer, wie es nur sein kann. Nicht umsonst hat man bei uns, den Pastoren in FEG und Krishona-Kreisen und so weiter, hat man die Prediger genannt. Das waren nicht die waren Prediger, die waren dazu da, am Sonntag zu predigen und sonst hatten sie meistens nicht wahnsinnig viel zu melden. Okay. Aber ich muss jetzt hier wirklich eine Unterscheidung noch einziehen und sagen, in pfingstlich-charismatischen Gemeinden weht auf weiten Strecken ein anderer Wind. Und da geht oft eben das, was man unter Leiterschaft versteht, weit über ein funktionales Amtsverständnis oder ein gabenorientiertes Amtsverständnis hinaus. Da ist der Leiter, es sind ja fast immer Männer, ist wirklich von Gott eingesetzt und hat eine ganz besondere, herausragende Stellung in der geistlichen Hierarchie. Er ist der Gesalbte Gottes. Das haben wir bei uns in der Bibelschule rauf und runter gebetet. Der Leiter ist der Gesalbte Gottes und seine Autorität sollte eigentlich nicht angetastet werden. Und ich habe unzählige Geschichten von Menschen auf der Bibelschule, auf der ich war, auch aus vielen charismatischen Gemeinden. Und zwar bis heute. Ich habe vor 2 Wochen mit einer Person gesprochen, die mir aus dem Raum Basel eine ganz ähnliche Geschichte erzählt hat. Leute, die Kritik geübt haben, an der Leiterschaft, die etwas, eine Entscheidung hinterfragt haben, die irgendwie schon nur Rückfragen gestellt haben, warum habt ihr das jetzt so gemacht und nicht anders, und die dann bezichtigt wurden, vom Geist der Rebellion besessen zu sein.
Der Geist Isabel.
Ja, genau. Wenn es Frauen sind, das ist ja auch so ganz abgründig, wenn es Frauen sind, hat man immer vom Geist Isabels gesprochen.
Ah, Isabel.
Sie ist besessen vom Geist Isabels, von dieser aufmüpfigen Königin aus dem Alten, oder Königsfrau aus dem Alten Testament. Und dann, das war das Schlimmste, was man sagen konnte, da half eigentlich nur Exkommunikation oder Exorzismus. Also das war dann, und das ist natürlich, das muss man sich jetzt schon mal auf der Zunge zergehen lassen, das sind ja komplett kritikimmune Systeme,
genau,
die so geschaffen werden.
Ja, ganz genau. Aber das ist ja wirklich das Problem, wenn Kritik selbst zu einem Symptom wird eines falschen Geistes, dann ist es ja so ein geschlossenes System wie Marxismus, das aus sich heraus erklären kann, dass du nur aus dem falschen Klassenbewusstsein heraus noch nicht verstehen kannst, warum das stimmt. Mhm. Und genauso kann solcher christlicher Glaube sich immunisieren, dass man sagt, du bist deswegen nicht gehorsam, weil du im falschen Geist bist.
Ja, genau. Und ich bin auch mit diesem Denken aufgewachsen, dass eben diese Unterordnung, wir haben das auch wirklich völlig ungeschminkt, wurde das so genannt, Unterordnung unter die Leiterschaft, das war ganz wichtig. Die Gemeinde musste sich ihren Leitern unterordnen, man musste sich dem Kleingruppenleiter unterordnen und so weiter. Und dass dieser Gehorsam, der auf den man sich verpflichtet, dass das erst die Voraussetzung ist, dass Gott einem Übergrößeres stellt. Das war der klassische, ich sage jetzt mal, das Entwicklungsformular in pfingstlich-charismatischen Gemeinden, so wie ich das wahrgenommen habe, war auf weiten Strecken so, du dienst einem Leiter treu, und zwar wirklich, du wischst den Boden, putzt das Klo, machst einfach die Drecksarbeit, wirst nie dich irgendwie selber in den Mittelpunkt stellen, dich selber empfehlen für eine andere Aufgabe, sondern du verrichtest einfach deinen Dienst treu im Kleinen, dann wird Gott dich über Großes stellen. Und die Geschichten wurden herumgereicht und erzählt von diesen großen Männern Gottes, die da auf den Konferenzen herumgereicht werden. Die liefen alle nach diesem Formular. Ich hab angefangen ohne Gehalt, ohne Geld und irgendwas, in prekärsten Verhältnissen habe ich einfach gedient und jeden Tag diese Toiletten geputzt, und eines Tages hatte ich die Gelegenheit, das Evangelium zu predigen, und dann ist diese Erweckungsbewegung entstanden, und dann wurde ich über Größeres gesetzt, und jetzt habe ich einen Ferrari und einen Lamborghini in der Garage. Das sind so diese christlichen...
diese Lieder erzählen das dann so?
Nee, nicht die Lieder, sondern die Geschichten, die wir uns erzählt haben. Die Leute, die...
Das klingt jetzt so wie diese 22-jährigen TikToker, die überall aufpoppen.
Ja, genau.
Oder?
Die so mit Pyramidensystemen.
Ja, voll.
Das ist genau der Punkt. Die Geschichten wurden uns eingeimpft. Das sind eigentlich so geistliche Tellerwäscher-Stories vom Tellerwäscher zum Mega-Church-Pastor. Und das war eigentlich das Vorbild, an dem man sich gemessen hat. Es ist witzig, ich habe das auch erlebt. Ich habe ja letztes Mal erzählt, schon in dieser Toxic Church-Folge, dass ich mit ganz vielen Leuten auch zusammengearbeitet habe oder Mitarbeiter wurden von mir, die auf dem Hillsong College waren. Und da wurde das wirklich, also im Überfluss so gelehrt, diese kompromisslose Unterordnung unter die Leiter. Und die Leute sind, ja, ich habe das letzte Mal schon gesagt, die sind ganz dienstbeflissen zurückgekommen. Wo kann ich helfen? Wo kann ich dienen? Und ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, in der ich dann irgendwie nach längerer Zeit herausgefunden habe, dass einer dieser Leute Leute, die für uns jetzt da gearbeitet haben in der Kirche, enorme Begabungen hatte in einem Bereich. Ich weiß nicht, Grafik oder so war es, glaube ich. Und ich dann gefragt habe, aber warum hast du nicht gesagt, dass du das, du bist ja genial, ist ja verrückt, warum hast du das nicht gesagt? Ja, der hat das ganz tief eingeimpft gekommen. Man empfiehlt sich nicht für eine Aufgabe. Man wird berufen, man wird befördert, indem man dient, wird man dann erhöht. Das hat er ganz tief verinnerlicht. Und das ist natürlich auch wieder, muss man sagen, bei selbst wenn man das, wenn man da auch noch was Ehrenhaftes dran finden kann oder was Bestaunenswertes, es ist einfach eine Anleitung für missbräuchliche oder eine Steilvorlage für missbräuchliche Verhältnisse, wenn man von Anfang an darauf getrimmt wird, dem Leiter genau zu dienen, ihm nicht zu widersprechen, ihn nicht zu hinterfragen, in der Hoffnung, dass Gott selber einen dann ins Recht setzen wird, wenn man nur lange genug treu dran bleibt. Das ist einfach, das ist ein toxisches, eine, ich sage jetzt mal mindestens eine Veranlagung für ganz toxische Systeme.
Ja, ich habe ja einen Blogbeitrag auch zu Toxic Church geschrieben, genau, und mir da Gedanken gemacht über die Grundlagen, die nicht stimmen. Und ich finde da auch, also ein klares Anzeichen ist, wenn Gehorsam und Unterordnung in einem Missverhältnis zu Mitbestimmung und Kritik stehen. Ja. Und ich glaube schon, dass auch Gehorsam und Unterordnung, so alt und sperrig diese Begriffe klingen mögen, manchmal ganz sinnvoll sind, um Dinge zu erreichen. Aber sie dürfen nicht an einer Autorität hängen, die irgendwie geistlich legitimiert ist, sondern es muss quasi an einer Autorität hängen, die man aufgrund von Kompetenzen ja jemandem zuspricht. Oder wenn man jetzt sagt, naja, also das soll jetzt die Alexandra regeln, weil da weiß sie einfach, wie das geht. Mhm. Sagen wir mal, wir gehen segeln und Alexandra hat den Segelschein. Ja? Dann hat die einfach eine Kompetenz, um zu entscheiden, was wir jetzt tun, wenn es fest windet. Und dann ist es nicht mega sinnvoll, mit ihr nochmal über Lee und Louf zu diskutieren und zu erzählen, dass man eine mega tolle Serie gesehen hat und es da aber so war, dass man das Segel gerade eingefahren hat. Und du weißt, was ich meine. Genau. Da ist einfach gut, das Seil zu halten, das sie einem gibt, und seinen Job zu machen. Ja. Oder? Aber das Ganze setzt voraus, dass man ein Vertrauen hat, nicht, dass diese Person durch irgendeinen Hokuspokus-Gott in dieses Amt eingesetzt worden ist. Das tut Gott nämlich nicht. Gibt's die ganze Königskritik schon im Ersten Testament dazu und die ganze Herrschaftskritik im Neuen Testament dazu. Sondern das, was es braucht, ist ein Vertrauen, dass dieser Mensch diese Fähigkeiten mitbringt, die uns jetzt als Team weiterhelfen, da ein Ziel zu erreichen.
Ja, und natürlich gibt's, würde ich jetzt mal sagen, in Unternehmen, Institutionen, auch in Kirchen gibt's dann, ich sage jetzt mal, im besten Falle sind das verfestigte Kompetenzhierarchien, dass man natürlich sagt, wenn eine Stelle ausgeschrieben ist, das passiert ja auch so, dass man sagt, die Person, die wir da suchen, sollte diese und diese Kompetenzen mitbringen. Dann wird die Stelle besetzt und dann sind der Person auch qua Stelleninhaberschaft bestimmte Entscheidungskompetenzen gegeben. Und ich finde, vielleicht muss man das jetzt den zumindest im Blick auf die Vorurteile, die man der Generation Z und so weiter gegenüber hat, dass die sich nichts mehr sagen lassen, so ganz stimmt das wahrscheinlich gar nicht. Aber man muss dann vielleicht auch die Seite noch stark machen können. Es tut auch mal gut, so als 22-Jähriger sich mal in eine Struktur einzugliedern und mal zu sagen, ja, ich mache das jetzt und ich muss nicht unbedingt bei jedem Auftrag bis in alle Tiefen hinein zuerst verstehen und zuerst dreimal das ganze System hinterfragen, bevor ich überhaupt den Stift in die Hand nehme. Das kann man schon stark machen, aber das ist noch mal immer noch etwas ganz anderes als kompromisslose, sogar geistliche Unterordnung unter einen Leiter. Das ist ja.
Wo siehst du theologische Wurzeln für dieses Thema?
Eben, ich, da könnten wir vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen, weil das Spannende finde ich jetzt hier eigentlich, also natürlich die ganze, dass dieses steile Leitungsverständnis wird mehrheitlich natürlich unter Verweis auf alttestamentliche Könige. So,
wenn jemand gesalbt wird,
genau,
zum Beispiel.
Genau, so diese wirklich diese Positionen gesalbter Könige, gesalbter Priester und Propheten und so, darauf beruft man sich dann, vergisst dabei eben, wie viel innerbiblische Kritik diese Autoritäten bereits erfahren und vergisst natürlich auch, dass Jesus auch im Blick auf Macht und Hierarchie die Verhältnisse ein Stück weit auf den Kopf gestellt hat.
Ja, und ich glaube, da war halt die Reformation nicht nur heilsam. Oder? Also ja. So in dem ersten Schritt war es ja die große Befreiung aus einer Hierarchieinstitution heraus, die sich selbst konstituiert hat. Ja. Ja, also zu sagen, nein, nicht die Kirche setzt irgendwo die Priester ein, die dann ihren Job machen, sondern die Gemeinde wählt ihren Pfarrer. Ja. War natürlich im ersten Moment eine Befreiung. Jetzt entsteht auf der Gegenseite ein Gewicht, das sagt, ja, also eigentlich brauchen wir diese ganze Hierarchie und diese ganzen Ämter nicht mehr, lass uns das mal abschaffen. Und darauf folgt eine Gegenbewegung mit einer richtig steil ausformulierten Ämterlehre, die zwar anerkennt, dass die Gemeinde diese Person wählt, aber sie als solche gedacht werden, die von Gott in dieses Amt eingesetzt werden. Ja. Und ich glaube, sobald man die Dialektik darin verliert, dass das nämlich eine Antwort ist auf die Frage, ob einfach die Kirche als machtvolle Institution das tun darf.
Ja.
Und dann zu sagen, nein, das tun die Menschen zusammen mit Gott, indem sie Menschen in Ämter einsetzen, dann ist es eine gute Antwort. Wenn man aber nur noch hat, wer Priester ist oder wer Diakon ist oder whatever, ist von Gott in sein Amt eingesetzt, dann ist das natürlich mega gefährlich. Mhm.
Ja. Ja, weil das eben da eben wieder eine gewisse Kritikimmunisierung schon mit eingebaut ist, weil was willst du dich denn? Du kannst vielleicht einzelne Entscheidungen hinterfragen, aber du kannst eigentlich nicht in Fundamentalopposition gehen zu einer solchen Person, selbst wenn sie sich als höchst toxisch oder missbräuchlich entpuppen sollte, weil du dich ja nicht gegen einen von Gott eingesetzten Menschen richten kannst. Oder
es gibt übrigens von Ratzinger ein lustiges Interview. Und zwar geht es ja so, die Idee ist ja, dass eigentlich der Papst, der Primus inter pares, durch den Heiligen Geist gewählt wird. Mhm. Also die Bischöfe versammeln sich zum Konklave, dann wird ausgezählt, es kommt eine nächste Runde, es wird wieder ausgezählt und irgendwann steigt ja dann dieser weiße Rauch auf und man weiß, habemus papam. Und dann hat man Ratzinger gefragt, glauben Sie wirklich, dass der Heilige Geist diese Wahl trifft? Weil das ist ja ein Dogma. Das ist ein Dogma, dass der Heilige Geist diese Wahl trifft.
Ja.
Und Ratzinger hat dann lächelnd gesagt, naja, da sei er nicht ganz sicher, aber jedenfalls habe der Heilige Geist bis jetzt zuverlässig verhindert, dass jemand in dieses Amt komme, das die ganze Institution kaputt machen könne. Und das finde ich eigentlich einen coolen Umgang damit, oder? Zu sagen, naja, es gibt schon noch Platz, ein Amt zu denken, das mehr ist als jetzt einfach nur seine Job Description. Das irgendwie was mit einer Berufung, mit einem Beruf zu tun hat. Ja. Das finde ich eigentlich schön. Es darf daraus nur nicht ein Machtanspruch abgeleitet werden, der dich der Diskussion darüber entzieht, ob du dein Amt gut ausfüllst, sondern muss eigentlich umgekehrt gerade den Leuten sagen, na schau mal, weil der diese Berufung spürt, weil sie diese Berufung hat, ist sie erst recht ansprechbar darauf, ob das, was sie jetzt tut, richtig ist oder falsch.
Ja, genau. Also zumindest unter neuzeitlichen Verhältnissen müsste man doch ein solches Verständnis des Amtes und der Berufung auch gewinnen, dass gerade wenn man sich als von Gott berufen versteht, dass man gerade dann erstens mal von so vielen Leuten lernen will wie möglich, um seiner Berufung möglichst gerecht zu werden und dass man dann sich aber auch nicht von jeder Kritik im Ansatz oder fundamental hinterfragt fühlt, weil man sich ja dann irgendwie doch in einem guten Sinne geborgen fühlen kann in der Berufung Gottes und nicht wegen jeder Kritik gerade seine komplette Identität und seinen Lebensweg in Frage gestellt sehen muss. Also
ja. Sehe ich auch so. Manu, lass uns mal noch zu der großen Frage kommen, die für mich im Raum steht. Jetzt bist du mehrere Jahrzehnte mit einer Theologie aufgewachsen, die natürlich jetzt nicht immer am Abgrund dieser Schattenseite war, die wir jetzt skizziert haben. Hast aber auch vieles davon erlebt, hast dir aber auch immer wieder gedacht, naja, Hillsong ist doch ein tolles anderes Beispiel, dass das auch gut geht. Und du siehst jetzt, das hat nicht gehalten, was ich mir davon versprochen habe. Führt dich das irgendwo auch an einem Punkt so in eine persönliche Glaubenskrise?
Das nicht unbedingt, weil die kritischen Punkte, die ich jetzt genannt habe, die sind mir ja schon vor vielen Jahren auch als hochproblematisch aufgefallen, auch gerade an solchen Gemeinden wie Hillsong. Von daher bin ich jetzt auch nicht, ich bin getroffen von dem, was passiert bei Hillsong. Von dem, was hier auch an wirklich hochproblematischen und toxischen Verhältnissen zutage getreten ist. Ich bin aber auch nicht völlig überrascht und vor den Kopf gestoßen, weil ich eben die Anlage dazu oder die offene Flanke dafür schon seit längerem gesehen habe. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das in den Grundfesten meines jetzigen oder momentanen Glaubens erschüttert, aber es bestärkt mich wieder in Intuitionen oder Gefühlen, die ich seit längerem habe, dass eben gerade in solchen Gemeinden, wir haben letztes Mal darüber gesprochen in der Folge zu Toxic Church, gerade in Gemeinden, in denen sehr stark mit Leidenschaft und Begeisterung, mit Emotionen, mit großen Momenten gearbeitet wird, in denen viel Aufmerksamkeit auf die Bühne gerichtet wird, in denen charismatische Persönlichkeiten ihre vollen Gaben in Anschlag bringen, dass gerade dort diese einfach Good Governance, diese verantwortungsvollen Strukturen, auch das eine gewisse Verteilung der Macht und so weiter umso wichtiger ist.
Ja, ich merke, bei mich geht das schon stark an, natürlich von der anderen Seite.
Ja.
Oder wenn ich so an meine Kirchgemeinde denke oder zum Beispiel die letzte Kirchgemeinderatssitzung, wo wir drüber gesprochen haben, was ist uns wichtig im nächsten Jahr, ja, dann würde ich sagen, hey, das sind wirklich alles super Dinge. Da geht's um wirklich gut verstandene, relevante Gender-Themen, die aufgenommen werden sollen, Ökologie-Themen, die Platz haben sollen. Es geht darum, Schönheit in Musik und Bild etc. ja, zu finden. Es sind wirklich Themen, von denen ich sagen würde, ja, damit identifiziere ich mich. Wenn ich das Ganze ein bisschen global betrachte, sehe ich, uns wird so nicht mehr lange geben. Das sind nicht die Themen, die ziehen, das ist nicht die Form von Kirche, die Zuspruch findet, das sind nicht die Gemeinden, die wachsen. Mhm. Global gesehen wachsen Gemeinden, die von der Theologie her, die wir jetzt gerade diskutiert haben, oft um einiges schlimmer sind als Hillsong.
Ja.
Die mit noch viel krasseren Innen- und Außenbildern operieren, also die sich quasi als heiligen Rest in einer kaputten Welt verstehen. Ja. Und es ist ihnen auch scheißegal, dass diese Welt kaputt geht, weil das ist letztendlich die Verheißung, auf das warten sie nur noch. Aber in ihrem Kreis tut Gott Wunder und kündigt damit schon an, dass er eigentlich hier ist, etc. Also ist, auch die ganze Prosperity-Gospel-Sache, über die wir immer wieder die Nase rümpfen, ja, ist etwas, das wächst. Und das wächst wirklich schnell. Und das ist der Ort, wo Protestantismus zur Weltreligion wird und bleibt. Mhm. Oder? Das muss man sehen. Und mich fasst das an, weil ich mich wirklich frage, gehöre ich da überhaupt noch dazu? Also wenn Zahlen veröffentlicht werden, es gibt irgendwie, ich sage jetzt mal eine Zahl, irgendwie 1,5 Milliarden Protestanten zum Beispiel, frage ich mich wirklich, ja, gehöre ich da eigentlich dazu? ist das auch meine Community? Ja, gibt's da was, was mich mit denen verbindet? Ich habe vor allem jetzt diesen Vierteiler, den ich gesehen habe, wo ich dieses unglaubliche Talent Carl Lentz auf der Bühne gesehen habe. Ich habe ihn ja vorhin, also bevor wir uns darüber unterhalten haben, kaum zur Kenntnis genommen. Diesen Hype, der um ihn gemacht worden ist. Dieser Mensch, der wirklich unter extremer Spannung und Belastung lebt.
Ja.
Der dann eine Affäre beginnt, übrigens nicht mit einem Gemeindemitglied, nicht mit jemandem, der ihm unterstellt ist, jemand, der keine Ahnung hat, dass er Prediger ist von außerhalb der Kirche. Und dann wird er fallen gelassen, der fällt aus allem raus, alles ist weg, auch seine Frau, die als Pastorin gearbeitet hat, verliert alles, alles ist weg, die gehören da nicht mehr dazu. Sie werden regelrecht totgeschwiegen, muss man sagen. Dann denke ich mir schon so, nein, das ist eigentlich nicht die Art von Gemeinschaft, von Gruppe, von Zugehörigkeit, zu der ich irgendwie Ja sagen kann.
Ja.
Ich merke, dass für mich Kirche immer wie mehr etwas Gedachtes wird.
Ja, da kann ich jetzt aber wieder mitgehen, weil das ist auch etwas, was mich, oder zumindest ähnlich, was mich umtreibt, dass ich das Gefühl habe, diese ganze Mega-Church-Geschichte, ich gebe dir recht, das feiert immer noch Erfolge rund um den Globus, auch in Asien und in Afrika.
Afrika habe ich eine Doku gesehen.
Verrückt, crazy. Ja. Und doch habe ich das Gefühl, so in der westlichen Welt hat diese Art von Gemeinde wahrscheinlich die Halbwertszeit überschritten. Und ich frage mich dann auch angesichts solcher Skandale wie jetzt bei Hillsong, denke ich, was ist denn die Alternative? Und da merke ich, da wird die Luft dann ganz dünn auch für mich, dass ich denke, ja, also wenn es das nicht ist, wo geht's denn hin? Was sind denn verheißungsvolle Formen von Kirche, die irgendwo, die auch junge Menschen noch begeistern und die irgendwo einen Drive haben, die aber eben nicht diese toxischen Strukturen entwickeln und so weiter. Und da wird's dann recht dünn, weil die Alternative jetzt, was mir auch bei manchen sogenannten Postevangelikalen dann begegnet, wo man dann irgendwie so, ich sag jetzt mal, sehr oft sehr individualistisch losgelöst irgendwie seine Podcasts konsumiert und ab und zu irgendwo am Kirchentag oder am Freakstock oder am in irgendeinem einer christlichen Veranstaltung Worthaus oder so sich noch zusammentrifft und so, und natürlich finden da Vernetzungen und alles statt, aber es ist einfach von der, ich weiß nicht, es ist einfach nicht das, was ich denke, ja, das ist jetzt die große Alternative zu den Aufbrüchen, die evangelikale und charismatische Bewegung erlebt hat.
Ja. Und das ist halt für mich vielleicht noch mal schwieriger, weil ich dieses Evangelikale nicht hatte, sind für mich oft auch Themen, die dann unter Postevangelikalen verhandelt werden, gar nicht so wahnsinnig spannend.
Mhm.
Ja. Also denke ich so, ja, aber das Problem hast du auch nur aufgrund einer bestimmten Sozialisierung, die ich halt nicht teile. Es ist dann für mich jetzt nicht so spannend, nochmal drüber zu sprechen, wie das mit Homosexualität in Levitikus ist. Das fesselt mich nicht.
Ja, ja. You've been there.
Ich habe es gehört. Gut, wenn ihr euch damit beschäftigt, wenn ihr noch ein Problem habt, aber ist nicht mehr meins. Und dann gibt es das alte Muster, wo ich auch nicht mehr connecten kann. Man irgendwie diese Idee der Heilsnotwendigkeit des Glaubens und des Bekenntnisses hatte. Also Menschen zu Jesus bringen, damit sie gerettet werden. Das ist auch nicht mein Bild. Ich glaube nicht, dass wir Menschen zu Jesus bringen müssen, damit sie gerettet werden. Und dann ist schon auch die Frage, was ist denn noch da außer einem Humanismus mit schönen Reliquienbildern? Was bleibt da noch übrig?
Ja.
Und dann, ich merke, das, was für mich persönlich noch übrig bleibt, ist nicht unbedingt etwas, was mich in eine Gemeinschaft führt.
Mhm.
Ja. Oder das, was für mich bleibt, Ist meine eigene stille Zeit, ist das Gebet, ist eine Form von Innerlichkeit etc. Aber das führt mich nicht dazu, dass ich sage, kommt, lasst uns das alle zusammen machen.
Ja, ich bin da oft noch hin und her gerissen. Also ich habe natürlich noch diesen sehr starken Impuls, jetzt nicht mehr unbedingt unter den evangelikalen, missionarischen Voraussetzungen im Sinne von die ganze Welt fährt zur Hölle, außer ein paar Auserwählte, die das Bekehrungsgebet schon gesprochen haben und wir müssen jetzt möglichst viele Leute...
Du bist
Leute
nicht mehr bei den Zeugen Jehovas.
Nee, ich meine, ich bin schon damit aufgewachsen, mit einer sehr, sehr kruden Dichotomie zwischen Bekehrten und dem verlorenen Rest der Welt und so. Und das geht für mich schon lange nicht mehr auf. Das denke ich auch nicht mehr so. Ich habe die Überzeugung, dass Gott durch seinen Geist mit jedem Menschen unterwegs ist und seine Geschichte schreibt. Aber ich habe immer noch, natürlich noch diesen Impetus oder diese Leidenschaft dafür, dass Menschen irgendwo von dieser Menschenliebe Gottes in Jesus erfahren und in diese Geschichten, in diese Erzählgemeinschaft einsteigen und so. Das begeistert mich immer noch, aber ich habe nicht mehr so klare kein so klares Bild mehr vor Augen, wie sich das dann in einer Gemeinschaft verleiblicht und herauskristallisiert, weißt du?
Ich selbst habe noch ein paar solche Bilder, die aber eben nicht quasi auf eine gottesdienstfeiernde Gemeinde hinweisen. Mhm. Oder ja. wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es möglich ist, dass wir in der Schweiz ein Hilfswerk haben, das HEX zum Beispiel, dass irgendwo im Libanon, wo sonst keiner ist, es schafft, dass eine Schule Strom hat und betrieben werden kann, dann spüre ich wirklich eine echte Verbindung dazu und denke, großartig, dass das möglich ist. Ja. Großartig, dass Menschen sich hier anrühren lassen, Geld geben, damit da was passieren kann. Und das ist eine Verbindung, da bin ich connected. Mhm. Aber überall dort, wo große Teile der Kräfte aufgebraucht werden, um Liturgien, Lieder, Predigten, all das Zeug irgendwie in Gang zu halten, denke ich einfach immer, ja, brauche ich irgendwie nicht.
Ja, da bin ich einfach ein bisschen eigenartig gewickelt. Ich habe halt immer noch...
Du hättest gerne nochmal den alten Karl Lenz zurück.
Ja, natürlich. Oder? Ich habe einfach ein Faible dafür. Das kann ich jetzt... Und ich schäme mich nicht einmal wahnsinnig dafür, weil ich habe das ja erlebt. Ich war bei Hillsong London und Hillsong Sydney und habe die Konferenzen erlebt. Und das ist einfach eine denkwürdige Massenerfahrung.
Ja, aber hast du mal Placebo Life gehört? Das ist auch mega geile
Massenerfahrung. Ja, natürlich. Ich trenne das ja auch nicht jetzt völlig randscharf von allem, was von allen Erfahrungen, die man in einem sogenannten säkularen Konzert
Das war nicht der Punkt. Es ging mir nicht darum, das Phänomen zu vergleichen, ja, sondern der Punkt ist, bei Placebo kaufe ich mir eine Konzertkarte und dann ist mein Job erledigt. Die wollen sonst nichts von mir. Mhm. Ja. Die haben sonst keine Ansprüche an mich.
Ja, aber ich find's halt nach wie vor, es hat etwas Begeisterndes, sich als Teil einer dynamischen Bewegung zu verstehen, die auch so Gottesdienste feiert, in die es einen so richtig hineinzieht. Ich habe da ja auch etwas, ich sag mal, etwas ein bisschen Perfektionistisches, weißt du, bei solchen, ich habe da auch bei Hossa Talk mal mit Jay drüber gesprochen und dann auch ein bisschen gestritten, weil er da ganz anders funktioniert und ich kann das völlig ehren und achten, aber ich tick da anders, wenn so Gottesdienste, in denen irgendwie so einfach die aus gelebtem Dilettantismus bestehen, gesehen, wo irgendwie da einer nach vorne kommt und dann hat er seinen Zettel vergessen und hat seine Ankündigungen nicht bereit und ruft dann noch die Tante Erna nach vorne, die irgendwie noch 3 Äpfel verkauft und so. Die ist aber leider schon tot und er hat es noch nicht mitgekriegt und so. Halt dieses und dann kommt irgendwie die ersten 3 Lieder braucht der Worship-Leiter, um seine Gitarre zu stimmen und so. Das ist einfach, das also Unprofessionalität, das türmt mich auch in anderen Zusammenhängen ab, weißt du? Das, und ich umgekehrt liebe ich das, wenn ich irgendwo hingehe und merke, da sind einfach nicht nur Profis. Es geht nicht nur um die Professionalität, sondern es geht auch um die Hingabe und Leidenschaft. Das sind Leute, denen ist das wichtig genug, um früh aufzustehen, ihre Dinge geübt und gelernt zu haben, ihre Predigt vorbereitet zu haben und jetzt alles auf die Performance dieses Moments ankommen zu lassen. Das finde ich, ja, ich finde das immer noch geil.
Das war jetzt aber gut, dass du es so gesagt hast, weil das wirklich, das holt mich nicht mehr ab. Dieses ganze Performance-Gedöns, das kaufe ich nicht mehr, weil ich mich nicht vom Gedanken lösen kann, was ist das Why? Warum machen wir das eigentlich? Mhm. Und darauf kriege ich in diakonischen Projekten und Engagements sofort gute Antworten, die mir alle einleuchten. Mhm. Ich kriege sie beim Gottesdienstfeiern nicht zusammen. Oder ich spüre sie nicht. Ich kann nur unterstellen, dass es für andere funktioniert und hoffe das irgendwie.
Genau, und das wäre ja wahrscheinlich
für mich selbst
ja,
nicht.
Okay, da liegt es vielleicht auch daran, dass wenn du das selber nicht erlebst, dann ist es auch schwierig, das Why nachzuvollziehen. Weißt du, wenn du jetzt selber in einem solchen Gottesdienst bist und einfach das liebst und eintauchen kannst und merkst, wie dir das gut tut und merkst, wie du irgendwelche spirituellen Erfahrungen und Gottesbegegnungen machst und merkst, wie einfach so ein Gottesdienst irgendwo deine Seele beschwingt und so, dann hast du ein Stück weit auch ein Why fürs Ganze, weil du sagst, wenn 100 oder 1000 Leute das erfahren können, dann ist es doch der Aufwand wert. Irgendwie. Und wenn du das natürlich selber nicht so erlebst, dann wird es auch schwierig zu sagen, ja, wofür das Ganze?
Weißt du, ich habe das nämlich bei Karl-Heinz gedacht, bei diesen Ausschnitten aus seinen Predigten, die kamen. Ja. Und natürlich war ich nachher auch noch im YouTube-Rabbit Hole und habe mir alles angeschaut, was ich konnte. Und ich habe mir gedacht, ja, aber kennst du den Raffelverkäufer an der Herbstmesse?
Ja,
den
liebe ich. Ja,
oder?
Ja,
der verkauft solche Gemüseraffeln. Und der macht das so spektakulär, dass ich jedes Mal viel länger dort bleibe.
Every time. Zuhöre. Ja, genau. Ich schicke die Familie vor, ja, weil die mögen das nicht anschauen.
Und ich habe mir wirklich gedacht, was, wenn Karl jetzt einfach diese Raffeln verkaufen würde auf dieser Bühne mit diesem Licht und dieser Musik? Das würde auch funktionieren. Und das heißt nicht, dass das andere nicht echt ist, das meine ich gar nicht, sondern ich merke, dass ich das nur geil finde, weil es geil gemacht ist. Aber es ist mir eigentlich scheißegal, was er erzählt.
Also ich gebe dir insofern recht, natürlich sind das ja Begabungen, das sagt ja witzigerweise Karl Lenz in der Doku selber noch, so quasi ja, also er wird ja gut Dinge verkaufen können, er hätte ja quasi das Evangelium verkauft, jetzt jahrelang vor Tausenden von Leuten, im Blick auf berufliche Perspektiven und so, also so Marketing und so, Sales, das wäre schon mal was. Ja, natürlich, wenn einer rhetorisch hervorragend, wenn ein Pastor rhetorisch hervorragend begabt ist, dann kann er auch über was anderes reden und das ist, es ist ja nicht so, dass seine Begabung irgendwie an den christlichen Inhalt gebunden wäre, aber ich find's ja dann, natürlich habe ich auch der Raffelverkäufer fasziniert mich eben auch, weil ich habe gern Leidenschaft und ich habe gerne Leute, die überzeugt sind von etwas, was sie tun, aber das ist für mich natürlich umso anziehender, wenn es sich auf eine Sache oder eine Person, auf Gott bezieht, der auch für mich natürlich viel, viel existenzieller wichtig ist als eine neue Gemüseraffel.
Ja, und da ist eben mein Problem, dass das, was ich dann aber über Gott erfahre, für mich nicht wahnsinnig cool ist. Also Präsentation von der Art, 10 von 10 Punkten, gebe ich sofort zu. Inhalt, naja. Habe ich jetzt auch schon Schlechteres gehört, aber auch viel, viel, viel Besseres gelesen.
Ja, natürlich. Ja. Obwohl, das ist ja auch sehr individuell. Also das ist natürlich...
Ja, aber in mir löst das eine Skepsis aus, dass ich mich frage, ist denn an dem ganzen Mist überhaupt was dran? Oder stecken wir einfach in einer Geschichte von lauter großen Performance-Talenten, die uns an den Punkt geführt haben, dass wir irgendwie seit 2000 Jahren bei der Stange gehalten werden?
Ach so.
Also gibt's nee, irgendwas
auf den Gedanken
dahinter?
Würde ich nicht kommen. Die Frage ist ja, was ist die?
Also ich meine nicht an Gott und am Glauben und an der Rechtfertigung. Daran glaube ich wirklich.
Ja.
Das trägt mein Leben. Ich spreche wirklich von Kirche und Kirche als Gemeinschaft zu erleben in einem Gottesdienst.
Ja. Ja, okay, ich gebe dir recht. Das kann nicht der Backbone oder das kann nicht das Rückgrat der Kirche sein, dass man immer irgendeinen charismatischen Rhetoriker vorne hat, der die Leute am Sonntag aufpeitscht oder so. Wenn das Herzstück der Gemeinde ist, dann gnade uns Gott. Also dann fehlt wirklich eben das, was du sagst, dann fehlt dieses Element von, auch dieses demokratische Element von ganz vielen Leuten, die ihren Teil beitragen, die diakonisch wirksam sind, die sich Großzügigkeit üben und so weiter und die auch eben gar nie in diesen genialischen, talentierten Höhen sich bewegen werden, wie es ein Karl Lenz jetzt tut. Aber mich hat umgekehrt die Frage beschäftigt, was macht man denn mit so einem Karl Lenz? Weil wenn ich jetzt so...
Ganz einfach. Das ist genau das, was ich Hillsong so vorwerfe. Man sagt, wir haben so viel von ihm bekommen und ich habe überhaupt nicht diesen Geniekult dahinter, das meine ich überhaupt nicht. Aber da war Herzblut drin, da war Talent drin, da war ganz, ganz vieles, was er ihnen gegeben hat. Und so einen lässt du nicht einfach fallen, sondern du begleitest ihn bei den Schritten, da rauszukommen. Mhm. Und siehst du, das macht für mich alles so leer. Also diese schönen Lieder zu singen, dieses So Will I, was eigentlich nichts anderes ist als eine Riesenanalogie von der Christusgeschichte auf die Natur, die Welt, das Universum und unser ganzes Leben. So was singst du da drin und dann macht einer einen Fehltritt und du lässt ihn einfach über die Klinge springen. Mhm. Du schweigst ihn einfach tot, du schließt ihn einfach aus. Da finde ich, alles, was danach noch gesagt, gepredigt, gebetet wird in so einem Gottesdienst, ist einfach ein Witz.
Ja, und das hat sicher auch mit der Kultur zu tun, natürlich. Das wird ja in dem Podcast von Kira Funk auch aufgearbeitet. Natürlich diese Purity Culture, dieses ganz steile sexualethische Verständnis von Ehe und so weiter, das trägt natürlich dazu bei, wenn man das predigt und wenn man die Hürden derart hoch ansetzt, wenn dann der eigene Pastor quasi seinen eigenen moralischen Standards nicht entspricht oder die heimlich unterläuft, dann fühlen sich die Leute betrogen und lassen ihn dann krachen zu Boden fallen.
Ja, aber er lebt in einem System, wo er diesen ganzen Mist ungefragt vertreten muss. Und gleichzeitig alle eigenen Sehnsüchte und Begierden, die nicht zu diesem Mist passen, verstecken muss.
Ja.
Das kann nur knallen.
Es ist noch krass, in der Dokumentation hat sich das Gefühl verstärkt, dass ich schon vor einem Jahr oder so hatte, als Karl Lenz zu Homosexualität befragt wurde, nämlich, dass ihm einfach nicht erlaubt wurde, eine moderatere oder liberalere Haltung einzunehmen. Du hast ihn an keiner Stelle, haben sie ihn irgendwie dazu gekriegt, Homosexualität zu verurteilen. Er wurde immer dazu gedrängt und schlussendlich hat dann Brian Houston von Sydney aus ein Machtwort gesprochen und gesagt, die Bibel ist ganz klar in dieser Sache und Hillsong hält hier die konservative Ethik hoch. Aber Karl Lenz, ich hab das Gefühl gehabt, es werden x Ausschnitte gezeigt, in denen er dazu befragt wird und überall windet er sich um das nicht verurteilen zu müssen.
Aber finden wir das jetzt gut oder schlecht? Also ich finde, jemand, der so performen kann, dem so viele Leute vertrauen, der hat auch eine Verantwortung, ein Urteil zu vertreten, das er selbst teilt. Ich unterstelle ihm gar kein Urteil darin. Ich sage nicht, er findet es eigentlich okay und konnte es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber das ist genau das. Mir reicht Performance nicht.
Naja.
Ich will wirklich Inhalte und ich will, dass jemand glaubwürdig für diese Inhalte einsteht. Oder jetzt hat man einfach diesen Kopf gekürzt. Mhm. Purity Culture ist die genau gleiche Scheiße geblieben, wie es immer war. Nichts hat sich wirklich theologisch echt verändert. Das ist alles einfach so geblieben, wie es war. Und Carl Lentz macht jetzt den Ehemann, der reumütig zurückkehrt, seine Haare irgendwie halt jetzt nicht mehr so gut gewaschen hat und die ganze Zeit etwas schüchtern zu Boden blickt. Das kann's doch nicht sein. Es muss doch Anlass sein, um neu darüber nachzudenken, wie wollen wir lieben, wie wollen wir Beziehungen führen, wie gehen wir um mit Fehlern, wie gehen wir um mit dem, was wir an Vertrauen brauchen in Beziehungen und in einer Kirchengemeinschaft. Und das wäre die Chance gewesen, da ein wirkliches Zeugnis zu sein. Aber solange man das nur wegsingt, ist das alles einfach Gejaule.
Ja, ja. Ach, ich weiß es nicht, Stefan. Ich weiß es nicht. Die Zeit wird es zeigen. Ich glaube, Hillsong ist ja in einer Wahnsinnskrise jetzt natürlich auch durch diese Geschichten und auf weiten Strecken befürchte ich, dass sie zu Recht jetzt wirklich ganz viele Spannungen auch und aushalten und Auseinandersetzungen führen müssen. Die Frage, was an die Stelle solcher Gemeinden tritt und wie sich das mit Begeisterung leben lässt, das ist für mich immer noch eine offene Frage.
Ich glaube, es wird nichts an diese Stelle treten, weil das eigentlich nicht etwas ist, was wir Menschen von uns aus brauchen, sondern etwas, das uns quasi wie TikTok kleine Kicks verschafft, ein bisschen Endorphin. Und wenn es weg ist, dann fühlst du das mit irgendwas ganz anderem. Ich glaube nicht, dass jemand Kirche in dieser Art und Weise wirklich braucht.
Ja,
langfristig.
Also wir müssen auf die Zielgerade kommen, aber da würde ich jetzt wirklich widersprechen, weil ich das auch bewegend finde an den Zeugnissen und Lebensberichten von Leuten, die in diesen verschiedenen Dokumentationen zur Sprache kommen. Und das sind Aussteigerberichte. Also samt und sonders. Und selbst die sagen, wie ihnen Hillsong über Monate und Jahre hinweg zu einem Zuhause wurde und was sie da alles... Und viele weinen im Blick auf die Tatsache, dass ihnen jetzt diese Kirche irgendwie zerbrochen ist, dass sie jetzt irgendwie dieses Gefühl der Gemeinschaft und dieses Gefühl der Zugehörigkeit und der ich bin Teil von einer solchen Bewegung und so, dass ihnen das jetzt abhanden kommt, das ist, also selbst bei Aussteigerberichten, und dazu könnte man ja tausende von Geschichten sammeln von Leuten, die noch in solchen Gemeinden sind, selbst dort merkt man, welche vergemeinschaftende und auch für viele auch heilende und befähigende Kraft solche Kirchen haben können. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, das braucht keiner, weißt du?
Ich glaube, es gibt natürlich Grundbedürfnisse, die dahinterstehen, wie das Gefühl von Zugehörigkeit und Partizipation etc. Ich glaube einfach nicht, dass das Orte sind, die mittel- und langfristig gut sind für Menschen, die dieses Bedürfnis wirklich haben. Und ich glaube nicht, dass es das Scheitern einiger weniger Männer ist, die sich zu wenig reflektiert haben, das dazu geführt hat, dass das zusammenbricht. Sondern ich glaube schon, dass das von der Theologie her, über die Struktur, über ein Why, das auf weiten Strecken für mich fehlt oder mindestens keine Außenrichtung hat, passiert ist.
Ach, Stefan, wir kriegen das nicht auf einen Nenner, aber wir bleiben dran und das ist jetzt wirklich ein Thema, das mich jetzt schon seit längerem irgendwie nicht mehr loslässt und ich befürchte, dass das auch noch eine Zeit lang so sein wird. Also im besten Fall ist es eine Irritation und Verunsicherung, vielleicht auch ein Schmerz, der den Boden ebnet für neue Ideen und neue Initiativen, dann hat sich dieses Gespräch auf jeden Fall gelohnt.
Ja, und vergessen wir nicht, dass das dann nicht nur auf dem Buckel von Karl Lenz und anderen, die auch wahnsinnig profitiert haben von diesem System, passiert, sondern auch von Worship-Leiterinnen und Leitern, die nicht zu ihrer sexuellen Ausrichtung stehen durften, von People of Color, die nicht gehört werden konnten in dieser Struktur von Kirche. Also, dass der Preis verdammt hoch ist. Und ja, in dem Sinne schließe ich mich deiner Hoffnung an. Ja.
Ihr Lieben, wir wünschen euch eine super Woche. Das war unsere Folge To Toxic Theology. Und es gäbe noch viel zu sagen, wie ihr gemerkt habt. Trotz allem schließen wir an der Stelle und wünschen euch alles Gute.
Tschüss. RefLab.